The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Heute ist Montag, der 1. Juli. Die Gruger Halle in Essen, sonst Austragungsort legendärer Popkonzerte, verwandelte sich an diesem Wochenende zum Schauplatz eines weit weniger populären Spektakels. Dem Parteitag der AfD.
Also erstmal einen wunderschönen guten Morgen an alle Delegierten hier, an alle Mitarbeiter, an alle Gäste. Schön, dass ihr da seid. Erstmal eine ordentliche Begrüßung am Morgen. Ich eröffne hiermit diesen Parteitag.
Die Parteivorsitzende Alice Weidel eröffnete mit einer Bilanz, die von Selbstbewusstsein geprägt war.
Jeder 10. SPD-Wähler ist rüber zur AfD. Warum? Warum? Weil die AfD, die neue Partei der jungen Menschen, der arbeitenden Bevölkerung, der Arbeiter, der Arbeitnehmer, aber auch der Arbeitgeber ist und man wirklich genug hat von den abgebrochenen, verkrachten Biografien in den Führungsriegen der anderen Parteien. Um es hier mal ganz deutlich zu sagen.
Auffällig war, die Mitglieder der AfD gaben sich Mühe, Harmonie zu demonstrieren. Keine Rangeleien, keine Unruhen, keine Pöbeleien, wie es die Medien im Vorfeld prophezeit hatten. Sie rechtfertigte nochmals vor den Delegierten, dass den beiden Spitzenkandidaten der Europaliste, wir erinnern uns, de facto ein Auftrittsverbot erteilt wurde. Gegen beide wird ermittelt.
In solchen Situationen ist das Trainergespann gefragt. Es kann gezwungen sein, taktische Auswechslungen vorzunehmen. Wenn der Gegner das Spielsystem ändert oder der eine oder andere mit der Kondition zu kämpfen hat, ist es besser, jemanden zeitweise vom Feld zu nehmen.
Wegen der bevorstehenden Wahlen in Brandenburg und in Sachsen und auch noch in Thüringen, wo die AfD potenziell stärkste Partei werden dürfte, will man sich jetzt geschlossen zeigen. Ausreißer sind gerade jetzt nicht zu gebrauchen, zumindest eben vorerst.
Wir sind aber eine eingeschworene Truppe. Wenn jemand auf die Ersatzbank muss, ist er noch nicht aus dem Kader geflogen, um es hier mal ganz klar zu sagen. Das gilt für Publikumslieblinge ebenso wie für ehrliche, disziplinierte Arbeiter.
Bei den Vorstandswahlen ging man auf Tuchfühlung. Die beiden Hauptdarsteller Tino Chrupalla und Alice Weidel betraten als neu gewählte alte Doppelspitze die Bühne. Zuvor ergriff Tino Chrupalla das Wort und schlug Alice Weidel zur Wiederwahl vor.
Ja, ich möchte natürlich auch meine Geliebte. Ich bin ja noch gar nicht fertig, liebe Freunde. Meine geliebte Co-Sprecherin vorschlagen, die beste Co-Sprecherin, die man sich wünschen kann. Ich schlage Alice Weidel vor.
Weidels Antwort darauf.
Und eine Legislatur später mit meinem geliebten Tino Chrupalla. Noch einmal. Ich hatte eigentlich auf deinen Antrag gewartet, aber der kommt ja dann nachher. Nachher sind wir ja alleine unter uns. Gut.
Einen Antrag gab es nicht, aber feiern konnten die beiden trotzdem, vor allem Chrupalla. Mit 82,7 Prozentpunkten erzielte er sogar knapp 3 Prozentpunkte mehr als sie. Schroff wurde es dann, als es um Europa ging, den Green Deal und die Lieblingsfeindin der AfD, Ursula von der Leyen.
Was dazu auch nicht gehört, dass unser Volksvermögen zum Fenster rausgeworfen wird für die von der Leyen und Melonis in Europa.
Und dann erreichte Weidels Rede ihren Höhepunkt, als es um 2015 ging, als Angela Merkel die Grenzen öffnete für Flüchtlinge, die aus Ungarn in die Bundesrepublik kamen. Weidel putschte sich und den Parteitag so richtig auf.
Nein, Herr Merz, ich kann Sie beruhigen. Deutsche müssen Sie nicht integrieren. Integrieren müssen Sie ganz andere. Und raus müssen diejenigen, die millionenfach illegal seit dem Merkel-CDU-Willkommensputsch 2015 in unser Land reingekommen sind. Illegal, ein kompletter Kontrollverlust. Das hat die CDU angerichtet.
Andere Redner formulierten noch drastischer, was dem Parteitag gut gefiel, Merkel-Bashing geht immer bei der AfD.
Allerdings hat Merkel ein Positivsaldo produziert, nämlich was Messerstechereien und Gruppenvergewaltigungen angeht. Also dieser Preis geht an die CDU-CSU.
Und auch in der Ukraine-Politik setzte man sich deutlich von den etablierten Parteien ab. Kein Geld für Zelensky, keine Aufnahme der Ukraine in die EU. Die AfD möchte die Ukraine nicht zu Europa zählen.
Und ein drittes. Zu den Interessen Deutschlands und Europas gehört auch, dass die Ukraine nicht zur Europäischen Union gehört und zu Europa.
Fazit: Die AfD hat sich geschlossen gezeigt und die Unterschiede zwischen sich und den anderen deutlich herausgearbeitet. Aus Sicht der AfD war das ein erfolgreicher Parteitag. Aber wie schauen die politischen Beobachter drauf? Über die Bewertung dieses Spektakels spreche ich später im Podcast mit meinem Kollegen Jan Schröder, der die AfD seit vielen Jahren journalistisch begleitet. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Der Ökonomieprofessor Hans-Werner Sinn schaut auf unser Rentensystem und er sagt, wir sollten doch den Realitäten endlich mal ins Auge schauen.
Der Kanzler sagt, ja, solche Prognosen hat es immer gegeben, die haben nie gestimmt. Pustekuchen, wir stehen doch heute unmittelbar davor, das sind ja noch 10 Jahre. Was will er denn jetzt noch an der Bevölkerungsstruktur ändern? Durch welche Maßnahmen denn? Und ich nenne sowas Realitätsverweigerung, was ich da beobachte.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt kennt natürlich auch an diesem Montag wieder die wichtigsten Börsentermine der vor uns liegenden Woche. Und wir schauen zurück auf den Mann, der die Villa Hammerschmidt in Bonn zur Villa Kunterbund umgebaut hat. Und außerdem sind wir dankbar für einen großen Moment der Rührung, den uns die Band Coldplay an diesem Wochenende geschenkt hat.
Die Rente ist sicher.
Da haben sich jede Menge verantwortliche Minister und Sozialpolitiker jahrzehntelang in die Tasche gelogen. So viel ist auf jeden Fall sicher. Wir sind mittendrin in der größten demografischen Krise dieses Landes. Die geburtenstarken Jahrgänge kehren dem aktiven Berufsleben so allmählich den Rücken. Und wir alle wissen, sie werden nicht ersetzt. Es rücken nicht genug Beitragszahler nach, um unser Rentensystem, so wie es Norbert Blüm noch im Sinn hatte, funktionsfähig zu halten. Seit dem Pillenknick in den 60ern ging es abwärts mit der Geburtenrate. Zurzeit wird in Berlin kurz vor der Sommerpause der Parlamentarier am Bundeshaushalt herumgedoktert. Da fehlt noch ein zweistelliger Milliardenbetrag. Übermorgen soll alles in trockenen Tüchern sein. Ich bin gespannt. Dafür fehlt noch zu viel Geld. Und welche Rolle in diesen Überlegungen die Rente spielt oder zumindest spielen sollte, das habe ich mit dem Ex-Chef des IFO-Instituts, dem Wirtschaftswissenschaftler Professor Hans-Werner Sinn, besprochen. Hier seine schonungslose Analyse. Schönen guten Morgen, Professor Hans-Werner Sinn.
Ja, schönen guten Morgen, Herr Steingart.
Wir sprechen von einer Haushaltslücke allein fürs kommende Jahr von wahrscheinlich 30 Milliarden. Das heißt, die Frage an Sie, Herr Sinn, was noch muss passieren, dass der Sozialstaat nicht schneller expandiert als das Bruttosozialprodukt?
Ja, das heißt also, eine gewisse Knauserigkeit des Sozialstaates muss eben gezeigt werden. Also jedenfalls da, wo es um Gelder geht für Arbeiten, die man gar nicht erbracht hat. Was anderes ist natürlich die Rente und so weiter. Da sind wir aber beim Thema der Demografie. Die Deutschen haben halt wenig Kinder.
Wir beide haben unseren Beitrag geleistet, Herr Sinn. Das können wir jetzt auch nicht über Nacht ändern. Das ist die Situation, die wir beklagen können, aber mit der müssen wir leben. Deswegen nochmal die Frage, muss auch bei der Rente was passieren? Muss die Rente in der Folge der Kinderlosigkeit gekürzt werden?
Biedenkopf hat 82 dieses Demografieproblem in einem Gutachten mit Miegel damals auf den Tisch gelegt. Ja, dann gab es Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats beim Wirtschaftsministerium. Alle Fakten lagen auf dem Tisch vor Jahrzehnten schon. Ja? Und man hätte in dieser Zeit sehr wohl eine andere Fertilitätspolitik machen können, um dafür zu sorgen, dass die Menschen wieder so viele Kinder kriegen, wie sie eigentlich wollen. Denn dieser Kinderwunsch, der ja eigentlich da ist, der ist ja durch die Art, wie wir unsere Rentenversicherung konstruiert haben, ziemlich reduziert worden. Denn die Rentenversicherung ist als Versicherung gegen Kinderlosigkeit ausgestaltet. Solange die anderen noch Kinder haben, kriegt man seine Rente. Ja? Aber wenn alle keine Kinder haben, gibt es keine Rente. So ist das System. Und das wollte ja ursprünglich Oswald von Nell-Breuning 1957 ganz anders haben, als die deutsche Rentenversicherung eingerichtet wurde. Das kam nicht so. Adenauer hat gesagt, Kinder kriegen die Leute von ganz alleine. Das stimmt eben nicht. Sie kriegen keine Kinder mehr in hinreichendem Umfang. Es gibt verschiedene Motive fürs Kinderkriegen, ja. Und eines davon ist das Investitionsmotiv. Dieses Investitionsmotiv hat der Sozialstaat zerstört, indem er die Rentenformel so gestaltet hat, dass die Illusion entstanden ist, durch die bloße Bezahlung von Beiträgen würde man ökonomisch bereits dafür sorgen, dass später eine Rente kommen kann. Davon kann nicht die Rede sein. Das ist nur ein Rechtskonstrukt. Denn wenn alle keine Kinder haben, gibt es keine Rente. Das ist ja nun mal so. Und diese ökonomische Wahrheit, dass die Kinderzahl und die vernünftige Erziehung der Kinder, die Ausbildung der Kinder, dass das die Grundvoraussetzung dafür ist, dass später eine Rente überhaupt finanziert werden kann. Diese Wahrheit taucht in der Rentenformel überhaupt nicht auf. Wir müssen also das irgendwie korrigieren.
Ja, aber das ist ja die Frage, weil das, was Sie beschreiben, das habe ich im Übrigen auch in meinen Büchern als Jahrhundertirrtum, den Adenauerschen Jahrhundertirrtum, den er damals gegen Ludwig Erhard ja durchgesetzt hat, machtpolitisch durchgesetzt hat, diese Kopplung von den Renten tatsächlich an die Gehälter der Beschäftigten. Aber wie korrigieren wir das jetzt, ohne dass der Staat, ich sag mal, millionenfach sein Versprechen brechen muss?
Ja, er kann nicht das Versprechen brechen. Die Rentenanwartschaften, die man sich erarbeitet hat, die müssen natürlich respektiert werden. Aber man könnte erstens das Thema Mütterrente und so weiter noch weiter ausbauen. Das kostet natürlich Geld. Zweitens könnte man sagen, und das ist der Vorschlag, den ich schon mal früher gemacht habe, der aber in der Politik nicht wirklich auf Resonanz stieß. Gut, Frau Merkel hat mal gesagt, das wäre gar kein schlechter Vortrag, als sie meine Thesen noch mochte.
Ja.
Dass junge Leute, wenn sie ins Arbeitsleben eintreten, auf jeden Fall mal gezwungen sind zu sparen. Und wenn dann Kinder kommen, können sie einen Teil der akkumulierten Ersparnis auflösen und müssen auch nicht dann weitersparen. Die Kinder werden indes verpflichtet, dann später, wenn sie erwachsen sind, eine Zusatzrentenversicherung nach dem Umlageverfahren zu machen zu der alten Rente, die nach dem Umlageverfahren konstruiert ist, sodass man da allmählich rauswächst, ohne dass jemals in dem Prozess irgendwem was weggenommen wird, wofür sich Anwartschaften schon gebildet hat. Also das geht schon. Mhm. Und verstehen Sie, wenn heute Kinder geboren werden, dann sind die in 20 Jahren am Arbeitsmarkt. Ist das denn so viel Zeit? Kann sich eine Gesellschaft so etwas nicht leisten, darüber nachzudenken und den Hebel hier herumzulegen? Was sind denn 20 Jahre? Man denke doch mal zurück, wie schnell 20 Jahre vergangen sind. Also die Alternative ist natürlich, Migranten reinzuholen. Und die helfen auch, wenn sie gut ausgebildet sind. Aber wenn sie nicht so gut ausgebildet sind und aus Kulturkreisen kommen, die uns ferner liegen, dann ist auch da eine sehr lange Integrationsperiode. Dann schafft es die erste Generation noch gar nicht, vielleicht die zweite oder die dritte erst. Das sind doch auch lange Zeiträume, bis man dadurch dann eine wirkliche Verbesserung der Arbeitsmarktsituation herbeigeführt hat.
Das heißt, Sie würden schon bei der Geburtenrate ansetzen und sagen, die ist nicht Gott gegeben, die wurde früh von Meinhard Miegel und Biedenkopf analysiert, okay, aber auch überhört, auch von der Union überhört. Aber Sie würden sagen, jetzt ist nicht zu spät, jetzt sozusagen das Problem bei der Wurzel anzupacken, ist nicht Rentenkürzung, sondern heißt, die Demografie zu verändern und damit auch die Geburtenrate wieder zu erhöhen.
Ja, genau. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass erst durch Adenauer diese Situation entstanden ist. Die umlagefinanzierte Rente ist ja von Bismarck 1889 eingeführt worden. Aber Bismarck hatte die Rente damals begründet in seiner Reichstagsrede von 1881 mit dem Versuch, den alten Menschen zu helfen, die keine Kinder haben. Damit sie nicht hungrig ernährt werden, wollte er die Rente. So hat er sich ausgedrückt wörtlich. Und das hat er dann gemacht und die Folge war, dass man sah, dass der Onkel, die Tante, die keine Kinder hatten, nicht mehr in der Familie betteln gehen mussten, sondern ein gewisses Auskommen hatten. Und dieses mögliche Lebensmodell, was vor Bismarck ein unmögliches wirtschaftlich war, ja, da wollte jeder schnell verheiratet sein und Kinder kriegen, schon aus Alterssicherungsgründen, dass dieses ehemals unmögliche Modell möglich geworden war. Und von Generation zu Generation haben es mehr Leute nachgemacht, sodass heute die Dink-Familie, Double Income, No Kid, das Normale ist. Und jeder denkt, das ist der Zustand, der schon immer so war. Er war aber nicht so, sondern er ist unter dem Anreiz des Staates zustande gekommen. Es drückt sich hier nicht der wirkliche Wille der Menschen aus, sondern der Staat hat implizit massiv in das Reproduktionsverhalten der Bevölkerung eingegriffen. Das ist ja auch der Grund, weshalb man sagt, dass, also wenn die Rentenversicherung eingeführt wird in der dritten Welt, dann endlich das Weltbevölkerungswachstum aufhört. Also, aber das hilft uns ja nicht. Wir haben es jetzt in die andere Richtung übertrieben. Wir brauchen mehr Leute, um zumindest die Bevölkerung zu stabilisieren in ihrer Struktur. Weil wenn die nicht stabilisiert wird, dann geht ja alles Mögliche schief. 2035 wird ja das Jahr sein, wo die Relation von Leuten im Rentenalter im Verhältnis zu den im Arbeitsleben von 15 bis 65 dann ein Maximum erreicht ist, dann sind wir auf einem neuen Plateau. Und dann ist es eine ganz andere Welt. Dann werden sich die Jungen und die Alten streiten um die Ressourcen. Keiner will irgendwie zuständig sein für die Knappheit, die entstanden ist. Aber die Knappheit an Mitteln auch für den Sozialstaat, die ist ja unveränderlich. Das steht ja unmittelbar davor. Der Kanzler sagt, ja, solche Prognosen hat es immer gegeben, die haben nie gestimmt. Pustekuchen, wir stehen doch heute unmittelbar davor, das sind ja noch 10 Jahre. Was will er denn jetzt noch an der Bevölkerungsstruktur ändern? Durch welche Maßnahmen denn? Das ist doch schon Realität. Und ich nenne sowas Realitätsverweigerung, was ich da beobachte.
Aber das sage ich ja, dass das heute schwer ist, sozusagen als Ratschlag für die jetzt aktiven Politiker. Sie können den Demografiepfad dieses Landes ja nicht auf der Schnelle verändern. Was sie verändern können, wären die Leistungen, die der Sozialstaat verspricht und ausreicht. Würden Sie da nochmal anders rangehen als nur beim Bürgergeld? Muss das vielleicht sein?
Ja, wir haben sehr umfangreiche Sozialleistung. Ich würde mal so sagen, ich würde jetzt nicht die Mittel kürzen, ich würde aber die Bedingungen, unter denen die Mittel zur Verfügung gestellt werden, ändern. Auch bei der Rente. Ich würde also Anreize setzen, dass die Leute länger arbeiten. Denn kurzfristig kommen wir aus dieser demografischen Krise nicht anders raus, als dass die Menschen länger arbeiten, weil sie ja einfach, weil nicht genug Geld da ist, um sie mit dem erwarteten Rentenniveau zu versorgen. Also müssen sie länger arbeiten. Da können wir uns drehen und wenden, wie wir wollen, und wir können zappeln und schreien und sagen, das geht nicht, das ändert nichts an dieser ökonomischen Wirklichkeit, die wir in 10 Jahren wirklich erleben werden und auch bis dahin schon progressiv.
Verstehe. Also den Staat nicht in die Lohnkonkurrenz mit der Privatwirtschaft schicken und unsere sozialen Sicherungssysteme wieder auf den Faktor Arbeit ausrichten, das heißt Arbeit incentivieren. Also Ihr Appell an die Anerkennung von ökonomischen Wahrheiten. Ich bedanke mich. Vielen Dank, Hans-Werner Sinn.
Gerne.
Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Da spreche ich jetzt mit unserem Politikredakteur Jan Schröder über den AfD-Parteitag. Der war nämlich 2 Tage live in Essen dabei und weiß, was da los war. Einen schönen guten Morgen, Jan. Schön, dass du hier bist.
Einen schönen guten Morgen, Gabor.
Beim letzten Parteitag der AfD in Magdeburg, Jan, da gab es ja mehrere Strafanzeigen, auch wegen Volksverhetzung. Wie war das Erregungslevel der Delegierten diesmal?
Wer am lautesten gegen Ausländer gehetzt hat, für den gab es auch den größten Applaus. Der thüringische Bundestagsabgeordnete Stefan Brandner wurde mit dem besten Ergebnis, mehr als 90% in den Bundesvorstand gewählt und hat auch die aggressivste Rede gehalten. Er forderte beispielsweise Gefängnis für Merkel.
2017, Bundestagswahlkampf. Meine Standardspruch war immer, liebe Freunde, liebe Wähler, macht den Stimmzettel zum Haftbefehl für Angela Merkel. Das war 2017, das, was ich unter das Volk getragen habe. Inzwischen würde ich das ausdehnen und sagen, macht die Stimmzettel zu Haftbefehle für diejenigen, die verantwortlich sind für diesen unterirdischen Zustand unseres Landes, für die Spaltung der Gesellschaft, für die Verschleuderung von Steuermilliarden.
Aber insgesamt ging es doch gesitteter zu als sonst, jedenfalls von dem, was ich gesehen habe, oder?
Ja, das war auf jeden Fall so. Vielleicht hat man sich etwas nach Magdeburg juristisch beraten lassen. Jedenfalls blieben diesmal die Aussagen im gesetzlichen Rahmen.
Die Parteiführung hat sich ja gegen eine Brandmauer ausgesprochen. War das schon der Parteitag, auf dem die AfD versucht hat, Friedrich Merz und der FDP schöne Augen zu machen?
In der AfD glaubt niemand in absehbarer Zeit auf Bundes- oder Landesebene an eine solche Konstellation. Auf kommunaler Ebene ist man da etwas hoffnungsvoller. Da hofft der Bundestagsabgeordnete Leif-Erik Holm aus Schwerin auf eine Bahamas-Koalition, also schwarz-blau-gelb. Ansonsten wird die CDU eher als Hauptgegner gesehen und attackiert. Da sollen, Gabor, ja weitere Wähler herkommen.
Aber der Verfassungsschutz, Jan, der verweist ja auf rechtsextremistische Tendenzen der AfD. Was hast du in diesen zwei Tagen in dieser Grugerhalle davon gesehen, gefühlt, gehört?
Also an der Parteibasis war das unübersehbar, vor allem bei der jungen Alternative. Aber am Rednerpult des Parteitags war davon wenig zu spüren. Björn Höcke hat nur eine Personalie kurz vorgeschlagen und keinen wirklichen Debattenbeitrag geleistet. Also das rechtsextreme Element war eher stumm geschaltet.
Auf der Bühne wirkten ja die zwei Vorsitzenden und auch die Landesvorsitzenden wie ein Team, das gemeinsam nach vorne stürmt. Ist das die Realität oder gab es doch für dich erkennbar Anzeichen von Machtkämpfen, die nur auf offener Bühne eben nicht ausgetragen wurden?
Er und sie, da kann ich im Moment eigentlich keinen Riss erkennen. Man hat das Gefühl, dass es für das Spitzenduo Weidel-Krupalla diesmal darum ging, sich abzusichern. Das scheint gelungen. Die mächtigen Landesvorsitzenden stehen jetzt auch weitestgehend hinter ihnen.
Alice Weidel wollte ja, das ist nicht allzu lange her, Höcke aus der AfD rausdrängen. Aber er ist innerparteilich stark, wirkt zumindest so. Hat sie denn ihren Frieden mit ihm gemacht?
Du musst wissen, Gabor, die AfD ist eine rechte Einheitspartei und vereinigt viele unterschiedliche ideologische Strömungen unter einem Dach. Einig ist man sich inzwischen nach wirklich langen Jahren der Fehden, dass alle, auch die noch so Verrückten, mitmachen dürfen. Leute auszuschließen, das kommt gar nicht gut in der AfD. Das heißt, Höcke wird in Ruhe gelassen, solange er in Thüringen bleibt und nicht so viel Unruhe in der Bundespartei stiftet. Das ist der Deal zwischen ihm und der Parteiführung.
Ja, vielen Dank, Jan, für das Update am frühen Montagmorgen.
Vielen Dank dir, Gabor.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da kennt unsere Börsenreporterin ein gutes Beispiel für die Redewendung. Unverhofft kommt oft. Und damit schalten wir zu Anne Schwedt nach New York ein. Wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Vor 10 Jahren, Anne, ist ja einer der damals großen Player im Bitcoin-Handel, nämlich die Kryptobörse Mt. Gox, pleite gegangen. Da sind dann Einlagen im großen Stil verschwunden. Es gab Schadensersatzforderungen, Insolvenzverschleppung, Verhaftung, das komplette Programm. Und keiner der Anleger damals hat jemals gehofft, noch etwas von seinen Bitcoins wieder zu sehen. Aber Anne, jetzt kommt's doch offenbar ganz anders.
Ja, das ist echt eine verrückte Geschichte. Die japanische Kryptobörse war ja damals nach einem Hack pleite gegangen. Ganze 950.000 Bitcoin waren 2011 verschwunden. Es konnten zwar nur rund 140.000 davon wieder sichergestellt werden, aber in Anbetracht dessen, dass der Bitcoin-Preis im Vergleich zu damals jetzt 10.000% mehr wert ist, sind das jetzt rund 9 Milliarden Dollar, die an die ursprünglichen Anleger zurückgezahlt werden können. Damals hatte ein Bitcoin rund 600 Dollar gekostet, jetzt sind es über 60.000. Im Juli soll es dann losgehen mit den Rückzahlungen. Unklar ist aber noch, ob die Anleger ihre Bitcoins oder den damaligen Wert in Dollar zurückbekommen. Wahrscheinlich eine Mischung aus beiden. Jeden seine kompletten Bitcoins zurückzuzahlen geht ja schon deshalb nicht, weil ja nicht alle Bitcoins gerettet werden konnten. So oder so wird es sich aber für die Anleger auszahlen, die 10 Jahre gewartet zu haben. Die wenigsten hätten wahrscheinlich wirklich so lange an ihren Bitcoins festgehalten. Und jetzt bekommen sie wahrscheinlich deutlich mehr zurück, als sie damals investiert bzw. verloren hatten.
Und dann, Anne, sag uns bitte noch, worauf sollen die Anleger in dieser Woche unbedingt achten?
Also diese Woche beginnt ja ganz offiziell der Juli und damit die zweite Jahreshälfte. Für die Anleger in den USA mit einer verkürzten Woche, weil wir ja am Donnerstag den 4th of July Feiertag haben. Spannend wird aber der Freitag, da gibt es die neuen Arbeitsmarktdaten von Juni. Experten glauben, dass im Juni 200.000 neue Jobs geschaffen worden konnten, ein Rückgang von den 272.000 im Mai. Die Arbeitslosenrate wird erwartet, dass sie bei 4% bleibt. Das wäre ein gutes Signal für die Notenbank, um jetzt endlich mal mit ihren Zinssenkungen anzufangen. Quartalszahlen gibt es diese Woche kaum was Relevantes. Die neue Berichtssaison beginnt ja erst in den nächsten Wochen. Was es aber gibt, sind neue Auslieferungszahlen von unter anderem Tesla.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass alle den ehemaligen Bundespräsidenten Walter Scheel immer nur mit diesem Lied verbinden.
Hoch auf dem gelben Wagen sitz ich beim Schwager vorn.
Sinn und Zweck dieser Plattenaufnahme war damals 1973
die Idee der Aktion Sorgenkind und anderen karitativen Organisationen zu etwas Geld zu verhelfen.
Das ist durchaus gelungen. Die Scheibe war ein großer Erfolg. Über 1 Million verkaufte Exemplare und Dauerbrenner in den Charts.
Walter Scheel und der Düsseldorfer Männergesangsverein Nummer 1 in der Hitparade von Radio Luxemburg. Hoch auf dem gelben Wagen.
Sie führen auf den Hitlisten nun schon vor Udo Jürgens und Heino. Und von Gilbert Bécaud bis Udo Jürgens haben sich alle sie schon als Kollege begrüßt.
Was viele heute nicht mehr wissen, Scheel hatte den gelben Wagen nicht als Bundespräsident aufgenommen, sondern noch als Außenminister der FDP. Bundespräsident wurde erst später, nämlich genau heute, vor 50 Jahren, am 1. Juli 1974.
Die große Lehre, miteinander, nicht gegeneinander. Was ich als Bundespräsident dazu beitragen kann, durch Gespräche und Begegnung mehr staatsbürgerliche Gemeinsamkeit wachsen zu lassen und die Entfaltung des Einzelnen zu fördern, das soll geschehen.
Und was noch geschah? Mit den Scheels zog damals Glamour und frischer Wind in die Villa Hammerschmidt. Das war der Dienstsitz des Präsidenten. Wegen der 3 Kinder nämlich wurde dieser Dienstsitz von Journalisten in Villa Kunterbunt umbenannt und Scheel besetzte als erster Bundespräsident erfolgreich den Bereich Publicity. War sich auch nicht zu schade, auch mal einen Trimm-dich-Pfad zu eröffnen.
Ich möchte diejenigen, die mit mir jetzt laufen wollen, auffordern. Wir laufen los.
Das im Vergleich zu seinen 3 Vorgängern im Amte fast jugendliche Staatsoberhaupt engagierte sich zusammen mit seiner First Lady auch sehr sozial. Mildred Scheel sammelte Millionen für die Krebshilfe und war für ihren gesellschaftlichen Stellenwert extrem unkonventionell, wie der Historiker Arnulf Baring sich in einer WDR-Dokumentation erinnert. Beim Staatsempfang nämlich fällt ihm die besondere Garderobe der Gastgeberin auf.
Ich kann mich erinnern, dass sie einmal bei einem dieser Abendessen ein langes schwarzes Gewand anhatte mit einer großen roten Blume. Und ich machte ihr ein Kompliment und sagte, wissen Sie, Sie sehen prima aus in dem Aufzug, in dem Kleid. Und dann sagte sie zu mir, das ist nicht ein Kleid, das ist mein Morgenmantel. Ich hatte keine Lust, mich umzuziehen.
Der gelbe Wagen verfolgte Walter Scheel übrigens nicht nur hierzulande. Der Schallplattenproduzent Dirk Tillen, der erinnert sich, beim Staatsbesuch in Mali stieg Scheel aus dem Flugzeug.
Da hat er einen Staatsbesuch gemacht als Bundespräsident und da ist dann als Nationalhymne, deutsche Nationalhymne, ist, so hat Scheel auch berichtet, ist der gelbe Wagen abgespielt worden und Scheel hat wohl kurz gestutzt, hat sich dann aber gesagt, okay, das nehme ich mal als deutsche Hymne an.
Hey Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass der Überraschungsauftritt von Michael J. Fox beim Glastonbury Festival so lange geheim gehalten werden konnte. Es war der Höhepunkt dieses Festivals. Mainstage, Samstagabend. Die Band Coldplay ist der Headliner. Der letzte Song, ihre wunderbare Ballade Fix You, wird von Zehntausenden mitgesungen. In dem Moment verdunkelt sich die Bühne. Ein Rollstuhl wird von den Fans unbemerkt in die Mitte der Szenerie geschoben. Und darin sitzt mit umgebundener E-Gitarre der Schauspieler Michael J. Fox aus Zurück in die Zukunft. Erst hieß es Licht aus, dann hieß es Spot an. Fox, der ja seit Jahrzehnten an Parkinson leidet, übernimmt plötzlich das nun einsetzende Gitarrensolo. In dem Moment schießen unzählige Feuerwerksraketen in die Luft und tauchen das Festivalgelände in warmes, buntes Licht. Chris Martin, der Sänger von Coldplay, setzt sich für das Finale des Songs ans Klavier und bedankt sich bei Michael J. Fox für seine wunderbare musikalische Einlage, die zum Höhepunkt des Festivals wurde.
Thank you so much, everybody. And especially thank you to the main reason why we're in a band is because of watching Back to the Future. So thank you to our hero forever and one of the most amazing people on earth, Mr. Michael J. Fox. Thank you so much, Michael, our hero.
Michael J. Fox verlässt umjubelt die Bühne. Er hat Musik gespielt und Zuversicht gespendet. Ich wünsche Ihnen einen gut gelaunten, einen optimistischen Start in diese neue Woche. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
Your turn.